Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und ich bin der Daniel und bei mir heute im Cast ist der Christian. Guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel, hi.
Christian, sonst sage ich meinen Gästen immer, sie sollen sich kurz mal vorstellen, aber bei dir ist das ja irgendwie gar nicht mehr nötig, weil ich habe das Gefühl, bei meinem Podcatcher, der lädt irgendwie alle 2 Tage irgendeinen Cast runter, den du gemacht hast, wo du zu Gast warst, wo du beteiligt warst oder sonst irgendwas.
Ja, und so oft, wie ich Gast bin bei Insert Moin, das ist jetzt bestimmt schon das 3. Mal, oder? Aber
ich glaube sogar schon öfter, oder?
Also kann schon sein. Nachdem ich davon ausgehe, dass eure Hörer jeden einzelnen Cast anhören, den ihr jeden Tag veröffentlicht, nehme ich immer an, dass ihr
das schon mal gehört. Wir fragen das ab. du hast jetzt sogar einen neuen Podcast, ne? Der heißt irgendwie Born in the 80s. Und da
Young
geht's,
in the 80s heißt er. Young in the 80s.
Ah ja, oh ja, stimmt, Born in the 80s wäre ja mal, ich bin ja Born in the 80s, deswegen, es tut mir leid. Genau, das ist eine neue Sache, die ihr, da gibt's jetzt, wie viele Folgen?
Wir haben jetzt die 2. gerade rausgebracht, vor kurzem. Das ist ein neuer Cast, den ich gemeinsam mit meinem hochgeschätzten Bruder rausbringe. Peter heißt er, der eine ganze Weile lang zähneknirschend zugeschaut hat, wie Gunnar und ich gemeinsam Stay Forever gemacht haben und wie das mit kleinen Brüdern dann so ist. Irgendwann stand er auf der Matte und sagte, ich will auch einen Podcast haben. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt, worüber wir reden können. Letztendlich plaudern wir in diesem Cast über unsere Kindheit, die in den 80er Jahren stattgefunden hat. Wir sind sozialisiert worden mit allerhand von Medien. Wir waren eine Generation von Medienkindern, wahrscheinlich mit die erste, also elektronische Medien im Speziellen, von Audiokassetten über Videospiele und Computerspiele und Film, Fernsehen etc. Und darüber reden wir.
Also es ist schon mal gut zu wissen, das als kleiner Einschub, den Bruder gibt's wirklich.
Den gibt's wirklich.
Ja, weil du erzählst immer in den Stay Forever, ja, und damals, dann habe ich mit meinem Bruder zusammen das gespielt oder am Wochenende haben wir dann das mit meinem Bruder und da war dann immer so, es hätte ja sein können, dass es auch so ein Harvey, mein Freund Harvey, Bruder ist.
Traust du mir das zu, so eine reale
Bruderfigur zu haben? Nee, jetzt nicht, jetzt glaube ich das ja, dass es den echt gab, also deswegen, weiß ich nicht, hätte ja sein können. Aber geht's denn da wirklich dann nur so um Popkultursachen? Also du hast jetzt gerade schon Kassetten angesprochen. In der ersten Folge ging es um Fernsehserien und Ähnliches. Oder wollt ihr auch irgendwie so mal so gesellschaftliche und weltpolitische Aspekte ansprechen? Weil ich glaube, da waren jetzt ja die 80er ja schon auch ein interessantes Jahrzehnt. Also ich denke jetzt nur so an die die Umweltbewegung, die dann letztendlich zur Bildung der Grünen geführt hat, also der Partei, was ja im Prinzip eine völlig neue Entwicklung war, dass sie auf einmal aus einer gesellschaftlichen Bestrebung auf einmal eine Partei gegründet hat. Das ist ja was irgendwie 40 Jahre vorher nicht passiert ist.
Ja, aber das Interessante ist, dass sich das natürlich auch in den Medien jener Zeit niedergeschlagen hat. Das heißt, wenn man in dieser Zeit gerade Fernsehserien zum Beispiel anschaut, dann sind da viele dabei, die so eine pädagogische Botschaft haben. Das sind häufig Anti-Drogen. Die 80er waren so eine große Zeit von Krieg gegen den Drogen, gerade in den USA. Das schwappt dann natürlich stark in den Fernsehserien. Und natürlich, wie du schon sagtest, Umweltthematik, was vor allem in Deutschland ganz groß war. Dann gibt es jetzt in der 2. Episode sprechen wir zum Beispiel über Hörspiele. Und da gibt es halt dezidierte Hörspiele, wie dieses Arborex und der Geheimbund Kim, die eine Umweltbotschaft haben, wo eine Gruppe von Kindern, mein Bruder nannte das so schön Science-Fiction-Kinder, rumlaufen und in den Wald gehen und Müll sammeln und überhaupt die besten Kinder von der ganzen Welt sind. Also so eine Art In-Your-Face-Pädagogik. Kinder, so habt ihr zu sein, wie diese drei Manschkal da. Zivil couragiert, umweltbewusst, politisch engagiert und so weiter. Und nett zu alten Leuten.
Also immer mit erzieherischer Botschaft und
nicht immer, aber zumindest findet man kann schlecht über die Medien dieser Zeit reden, ohne über den Kontext zu sprechen, in dem sie eingebettet sind. Wenn wir dann irgendwann auf Klamotten und Musik kommen, werden wir natürlich auch über die Ästhetik dieser Zeit sprechen. Mhm. Das wird noch eine sehr spannende Folge, glaube ich. Da freue ich mich schon drauf.
Ja. Ja, glaube ich auch. Und vor allen Dingen, also was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon angedacht habt, aber die 80er Jahre waren ja auch nochmal so der Hochpunkt des Kalten Krieges. Und ich glaube, das ist sowas, ich habe das ja auch nur am Rand mitbekommen. Also ich war 6, als die Mauer gefallen ist. Aber ich glaube, das kann sich so eine Generation danach eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen, dieses ja, diese permanente Bedrohung. Also dieses auch, okay, wenn da einer auf den falschen Knopf drückt, dann ist hier alles pulverisiert, was wir heutzutage ja gar nicht mehr, klar, danach, das wurde dann abgelöst durch Terrorismus und andere Gefahren. Aber ich glaube, dieses absolute Zerstörungspotenzial, was damals einfach gehört herrschte zwischen diesen zwei Weltblöcken, das ist ja in der Form gar nicht mehr so vorhanden. Und das wird sich, hat sich ja auch sicherlich in Kultur wiedergespiegelt.
Man sagte, dass die 80er Jahre eine sehr glückliche Zeit gewesen seien. Zum einen aus diesem durchaus die Welt vereinfachenden Gegensatz zwischen dem Guten und dem Bösen, was ja vieles sehr viel leichter macht, wenn man weiß, auf welcher Seite man steht. Und auf der anderen Seite aus diesem vielleicht ein bisschen auch fatalistischen Gaudiamus igitur-Gedanken, naja, wenn mit einem Knopfdruck, wie du sagst, die Welt ausgelöscht werden kann, dann lasst uns doch jetzt fröhlich sein. Und das hat sich für uns Kinder wenig niedergeschlagen. Ich meine, Kinder sind ja noch nicht so dieses politischen Kontext sich noch nicht so bewusst. Aber generell haben wir die 80er Jahre als sehr glückliche Zeit empfunden.
Okay, also ihr wollt das dann wirklich ja eher so als, also ich denke jetzt nur an diese, es gab ja auch mal im Fernsehen so eine 80er-Sendung, wo das dann so aufgearbeitet wurde und da habe ich mich persönlich jetzt immer geärgert, dass das immer nur so war, haha, guck mal, die 80er, bunte Fitnesssocken und Rubik's Cube und war das alles lustig damals und gar nicht so drauf eingegangen wurde, was da auch für andere gesellschaftliche Umwälzungen und Aspekte stattgefunden haben, aber ich verstehe natürlich deinen Aspekt, dass man gesagt hat, also dass man vielleicht rückblickend das alles viel schlimmer und dramatischer möglicherweise in Erinnerung hat, oder nicht in Erinnerung hat, sondern rückblickend so wahrnimmt und dass man aber selber in den 80ern das gar nicht so wahrgenommen hat, dass die Bedrohung so schlimm ist durch den Kalten Krieg. Und
ja, als Kinder sowieso nicht. Das sind dann halt, das schlägt sich so nieder wie in so Dinge, dass wir nicht mehr in den Wald gehen durften, um Pilze zu sammeln, nachdem Tschernobyl passiert war. Ansonsten war das, was das bedeutet, war für uns natürlich sehr abstrakt. Klar, das war natürlich irgendwie böse und hat die Leute aufgeregt, das haben wir schon mitbekommen, aber in unserer Lebensrealität als Kinder hieß das nicht mehr keine Beeren und keine Pilze mehr im Wald essen. War auch ärgerlich. Aber das Interessante auch für uns beide ist, dass wir jetzt so mit einem doppelten Blick da drauf schauen, weil wir natürlich unsere Erinnerungen da erzählen. Wie war es denn? Wie haben wir uns damals gefühlt, als wir aufgewachsen sind? Aber jetzt auch mit einem Erwachsenenblick nochmal zurückschauen und das einordnen können, auch über unser eigenes Verhalten reflektieren können. Das ist auch lehrreich für uns selbst. Also es macht sehr großen Spaß. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören.
Ja, okay, auf jeden Fall. Wir verlinken das in den Shownotes, wer da drauf mal reinhören will, den oder ich denke mal, die meisten Leute werden es wahrscheinlich eh schon gehört haben, weil ich gehe mal davon aus, dass die Gruppe, die Zielgruppe der Insert Moin Hörer sich auch in gewissermaßen mit den Stay Forever Hörern überschneidet. Und
da bin ich aber komplett anderer Meinung. Ihr erreicht ja nur so Berliner Hipster-Volk, also die Szene der ironischen und coolen, und wir sind ja eher, gehen ja eher an auf das, ich sag mal, das Gunnar-Publikum, so die gesetzten 40-plusjährigen Familienväter.
Ach so, die dann ja Abends mit einem schönen Rotwein am Kamin sitzen und
genau, und überlegen jetzt Vivaldi anhören oder doch lieber Stay Forever, und manchmal entscheiden sie sich dann für Stay Forever.
Okay, ja. Ich glaube das, aber das wäre noch zu prüfen. Wenn wir mal irgendwann alle ganz viel Geld haben, dann machen wir da mal eine große Marktforschungs-GfK-Analyse, die dann genau die Zielgruppen auflistet. Und
das machen wir mal, ja. Ja.
Gut, aber wir sind ja schon fast beim Thema gelandet. Und zwar das Spiel, über das wir heute reden wollen, ist einerseits ein Kriegsspiel, möglicherweise auch ein Kind des Kalten Krieges, ich weiß es nicht. Und ein ja, Retro-Genre, was jetzt wiederkommt, nämlich Rundenstrategie. Und ja, passt alles so ein bisschen zusammen zu dieser Einleitung, die wir jetzt, obwohl es jetzt gar nicht so intendiert war, dass wir da wirklich dann deswegen dahin kommen. Wir wollen heute über Battle Worlds Kronos reden.
Kronos, glaube ich.
Kronos, ja, auf jeden Fall mit K geschrieben. Ist ein Kickstarter-Projekt, was jetzt anläuft oder angelaufen ist, was eigentlich schon das Ziel gleich erreicht hat. Ich denke mal davon aus, gehe mal davon aus, dass wenn der Podcast gesendet wird, dann ist wahrscheinlich auch schon drüber.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja. Und die nennen das Turn-Based Strategy Revised. Nee, Revisited. Und als du das als Thema vorgeschlagen hast, habe ich mir gesagt, was, keine Ahnung, was ist das? Und du hast gesagt, ja, total interessant. Und hier, ich kann da noch ein paar alte aus alten Zeiten erzählen, weil wir haben da nämlich damals das schon angeschaut und. Deswegen jetzt bitte frei für dich.
Ja, das war so ein Aha-Effekt, als ich gelesen habe, dass sie das auf Kickstarter bringen, weil ich das Spiel seit 2008 kenne, also seit mehr als 5 Jahren. Da hatten wir nämlich in der GameStar damals eine Preview darüber, die erste Preview über dieses Spiel auf 2 Seiten, die hat der Michael Graf damals geschrieben. Und wir waren da, als gerade die älteren Semester in der Redaktion, die sich noch gut erinnern konnten an die Zeit von Battle Isle, das so eines der großen klassischen deutschen Spieler ist von Blue Byte, waren sehr begeistert darüber, weil das Spiel sich sehr stark daran orientiert hat. Und weil es viele von uns gab, die sich schon damals gewünscht hatten, ach, wäre das schön, wenn es wieder so ein klassisches Hexfeld-Rundenstrategiespiel gäbe. Und dann hat King Arts aus Bremen, das ist die Firma, die das machen, haben das uns vorgestellt und uns auch diese Preview gegeben sozusagen, in der Hoffnung, dass darüber dann ein Publisher aufmerksam wird auf das Projekt. Denn die hatten damals, die haben das in Eigenregie auch so als Hobbyprojekt mehr oder weniger aus der Taufe gehoben und so weit entwickelt, dass sie also einen Prototypen hatten, in damals noch aus Draufsicht und 2D-Grafik, glaube ich, war es noch. Und haben aber niemanden gefunden, der ihnen Geld dafür gibt, um das fertig zu machen. Dann lief unsere Preview und dann haben sie immer noch niemanden gefunden dafür. Und dann dümpelte das eine Weile, bis sie es letztendlich hintangestellt haben, um dann vielversprechende Projekte zu verfolgen, unter anderem das sensationelle und auch sehr erfolgreiche Book of Unwritten Tales, das Adventure. Und wir haben so ein paar Monate oder ein Jahr lang auch immer mal wieder nachgefragt, was wird jetzt eigentlich aus eurem Projekt? Und letztendlich das dann auch gedanklich aufgegeben. Und jetzt las ich also, wie gesagt, das ist auf Kickstarter und war sehr erfreut, dass es King Art nicht aufgegeben hat, sondern dass sie es nochmal versuchen.
Also das heißt, die Geschichte, das ist schon ein bisschen länger in der Geschichte verwurzelt, weil das klingt jetzt immer so, also momentan ist ja so ein bisschen, ich weiß, bei mir zumindest so eine Kickstarter-Übersättigung, also wenn ich jetzt dann wieder lese, ach, der kommt jetzt und ach, guck mal wieder, hier noch einer, der es über Kickstarter probiert und ich denke jetzt nur an Richard Garriott, wo ich mich frage, also der fliegt zum Mond und gibt für sowas Geld aus und das hat dann irgendwie einen komischen Beigeschmack, wenn der dann auf einmal um Geld sammelt auf Kickstarter, wo ich mir dann denke, naja, das ist irgendwie merkwürdig, wenn der dann zum Mond fliegt, aber ein Bruchteil davon nicht in sein Spiel investieren möchte, dann kann er ja irgendwie wohl selber nicht so ganz dran glauben. Und
bei Peter Molyneux ja genauso mit seinem Project Godos, wo man auch den als erstes den Gedanken hat, wieso braucht der Geld von Kickstarter-Fans? Entschuldigung, der wird ja wohl finanzkräftige Investoren finden. Ja. Ich hatte auch so eine Ermüdungserscheinung so ein bisschen um die Jahreswende, als ich dachte, okay, das ist jetzt vom Community-Finanzierungsinstrument zum Marketing-Instrument geworden. Am stärksten hatte ich so den Eindruck, dann als Chris Roberts seine Kampagne gefahren hat, das war ja erst außerhalb von Kickstarter, dann hat er sie da auch noch draufgebracht, weil es halt doch unverzichtbar war, über Kickstarter diese etablierte Plattform die Leute zu erreichen. Und gerade sowas wie Garriott, wie du sagst, der braucht Kickstarter nicht, der braucht das Geld nicht, was er braucht, ist die Aufmerksamkeit, die er bekommt über dieses Projekt. Kann er auch echt gut gebrauchen, weil sein Spiel richtig scheiße ausschaut. Von mir hat er kein Geld bekommen. Das ist ein totaler Schmarrn. Okay. Und da ist aber dieses Kronos-Projekt von King Art dann halt doch wieder ein angenehmer Gegenpol auch, weil das ist tatsächlich will nicht sagen Indie-Projekt, die sind ja ein etabliertes Studio, aber doch in gewisser Weise schon. Das ist eigentlich ein Indie-Projekt, das ist ein kleines Studio, die haben auch ein überschaubares Budget, das sie wollen. Die wollen $120.000, das ist dem Projekt vollkommen angemessen. Und wenn sie dieses Geld nicht bekämen, dann gäbe es dieses Spiel nicht, Punkt. Und genau dafür ist Kickstarter da. Und dass sie nebenbei auch noch Aufmerksamkeit bekommen, vor allem jetzt auch in der internationalen Presse, mit Berichten bei Rock Paper Shotgun zum Beispiel, und von daher auch noch Geld einsammeln, umso besser. Und es sei ihnen stark gegönnt.
Ja, nee, ich wollte das jetzt auch gar nicht negativ irgendwie ausführen, sondern mir ging es nur am Anfang darum, als ich dann gelesen habe, dass die auch gesagt haben, ja, wir arbeiten da schon so lange dran und dann habe ich mir gedacht, naja, am Anfang, naja, das sagt ja jeder. Also jeder kommt da jetzt her und sagt, ja, wir arbeiten ja eigentlich schon ganz lange an dem Spiel und wir wollen jetzt gar nicht auf diesem Kickstarter-Zug unbedingt mitreiten, aber es bietet sich natürlich an und das ist natürlich, also das meinte ich mit dieser Müdigkeit und aber die Geschichte, die du ja erzählst, bestätigt ja, dass die wirklich schon länger dran arbeiten und dass die, bevor der ganze Kickstarter-Hype losging, schon mit dem Gedanken gespielt haben, da dieses Spiel zu machen und sich dann auch wirklich die wollen halt ein Rundenstrategiespiel machen, weil sie da selber dran Spaß haben. So wirkt es für mich und nicht, weil sie irgendwie jetzt sagen, oh, Rundenstrategie ist doch auch noch so ein Genre, was die Leute alle früher ganz cool fanden und da können wir auch noch auf so einem Retro-Zug mitreiten, sondern ich glaube, die mögen das wirklich selber gern.
Absolut. Ich kenne jetzt den Jan Theisen, der da der Chef ist von Kingard, leider nicht persönlich. Aber das Gefühl, das man ständig hat, auch wenn man sie dann darüber sprechen hört, ist, dass das wirklich ein Liebhaber und ein Hobbyprojekt ist. Auch die Tatsache, dass sie so lange mit sich getragen haben, spricht ja schon Bände. Und das Spiel, das sie jetzt bei Kickstarter einstellen, auch die Videos, die sie dort zeigen, ist eine rund erneuerte Version im Vergleich zu dem, was sie vorher dann vor vielen Jahren in GameStar angekündigt haben. Also da haben sie auch nochmal ordentlich dran gearbeitet. Und das sieht wirklich gut aus, das Projekt. Also ich glaube, ein Teil des Erfolges, gerade international, hat auch damit zu tun, dass das extrem ansehnlich ist für so ein rundenbasiertes Spiel.
Ja, ich habe auch, also man kann sich auf der Kickstarter-Seite, kann man sich die Pre-Alpha-Screenshots angucken und da muss ich jetzt sagen, okay, das steht jetzt im Civilization 5 nicht in wirklich viel nach. Also das
nee, stimmt.
Optisch schaut das genauso aus mit dieser, naja, dieses, was Rundenstrategie eben oft hat, diese falschen Einheitenverhältnisse. Also das heißt, du hast irgendwie einen Berg, der ist genauso groß wie ein Panzer. Und also das, da wird ja immer so ein bisschen damit gespielt, dass eben, klar, weil natürlich der Panzer dann ein Feld einnimmt und der Berg ist dann auch ein Feld und wenn der Panzer drum rumfahren muss, muss das alles so passen und dann wird eben mal gerne so werden die realistischen Größenverhältnisse über Bord geworfen. Und dann habe ich aber im Video, kann man sehen, da zoomen die dann auch mal ganz raus und dann hat man wirklich so eine riesige Karte mit lauter Hexfeldern, wo man dann die Einheiten gar nicht mehr sieht, sondern alles so in bunten, also alles in bunten Feldern, wo dann irgendwie
so eine Taktikkarte,
ja. Eine Taktikkarte. Da kennst du dich jetzt vielleicht besser aus. Ist das auch was von Battle Isle kommt? Oder ist das irgendwie was sie da selber reingebracht haben? Oder was bringt überhaupt diese Taktikkarte?
Der Gedanke, dass du rauszoomen kannst von dieser Nahansicht auf eine taktische oder strategische Übersichtskarte, das ist ein altes Element, das du in vielen Strategiespielen findest. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht mehr, ob es in Battle Isle auch drin war. Aber hast du zum Beispiel in Civilization ja auch, wo du dann durch die Draufsicht klarer die Verhältnisse, gerade wenn es um so Frontlinien geht und sowas, sehen kannst, als wenn du jetzt da aus der Nahansicht hin und her scrollst. Aber es ist natürlich auch ein optisch netter Gag, immer wenn du von einer Nahansicht nach oben rauszoomst und dann sich die ganze Welt im Prinzip verändert. Oder noch besser, wenn du reinzoomst und sich dann die Einheiten aufbauen und du richtig nah rangehen kannst. Die haben auch sehr hübsch die haben halt so einen Modelleisenbahn-Look, das ist ja wie auf deiner Modelleisenbahn auch der Zug so groß ist wie ein Baum. So ist es ja in diesem Spiel auch, aber das gehört dann halt tatsächlich zum grafischen Stil mit dazu.
Und sie haben Christian, auch so, du hast offenbar keine Ahnung von Modelleisenbahnen, weil wenn du...
Doch, ich hatte eine.
Aber wenn du einmal mit einer Märklin in richtigen H0, dann weißt du, dass da wirklich penibelst alles im gleichen Verhältnis ist und dass es da ganze wissenschaftliche Abhandlungen drüber gibt, wie man Häuser und Bäume und alles Mögliche so baut, dass es im maßstabsgemäß ist. Also
nein, ich hatte keine H0-Bahn. Okay, ich hatte eine von diesen größeren Spurgrößen und ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Aber möglicherweise habe ich das nicht mit dem wissenschaftlichen Ernst betrieben, den die Sache eigentlich verdient hätte. Nur gut. Was ich sagen wollte, ist, das sieht man ja seit der WM, glaube ich, bei uns auch häufig im Fernsehen diesen Modelleisenbahn-Look, diesen Grafikfilter, den die da drüber legen, wo das alles so ein bisschen verschwommen ist und dann in so einer zeitbeschleunigten Fassung läuft. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Es ist eine bestimmte Fototechnik. Ich weiß auch nicht, wie die genau gemacht wird. Da müsste man ein Foto- oder einen Filmexperten. Aber ich weiß genau, was du meinst. Diese Bilder, wo man dann zum Beispiel, also mir fällt jetzt spontan das Intro von der BBC Sherlock-Serie ein, die
komplett genau, richtig, genau. Und ich glaube, es war der Song Contest war das, wo die das auch hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall diese Art von Stil. Ich habe das, als ich jetzt das Video angeschaut hatte von dem Battleworld Chronos, gerade so bei den Nahansichten hatte ich das Gefühl, das ist so ähnlich mit dieser tiefen Unschärfe, die sie da drin haben, diesem sehr klaren Look und diesem bisschen modelleisenbahnigen Größenverhältnissen. Also es hat mich sehr angesprochen.
Das trifft auch echt so Strategiespiele immer perfekt. Also ich weiß, bei Anno gibt es ja auch diesen Postkartenmodus, wo man dann mit einem, also ich weiß gar nicht, welche Taste, man drückt da irgendwie F12 oder sowas. Und dann sieht man dann fährt die Kamera automatisch um deine Siedlung rum. Alle HUD-Elemente sind ausgeblendet und du hast auch diesen tiefen Unschärfe-Effekt drin. Und das macht so viel Spaß einfach, weil natürlich ist das ja auch Teil von einem Strategiespiel oder von einem Aufbauspiel oder ähnliches. Man möchte ja auch sehen, was man gebaut hat. Und wenn einem dann das Spiel und das neue SimCity hat das ja auch, also wenn es läuft, dann sieht man wirklich, dass, also die haben ja auch diesen Fotomodus drin. Und das ist irgendwie, ja, es trifft genau das, was man ja auch möchte bei einem Strategiespiel, nämlich dieses Anschauen was man selber aufgebaut hat, geleistet
Absolut.
hat.
Ja, das ist dieser Schaffensstolz, der sich dann da widerspiegelt. Möchte man sich auch mal zurücklehnen, einfach nur stolz sein auf das, was man in den vergangenen Tagen häufiger geleistet hat, Tagen und Wochen.
Ja.
Das ist jetzt bei einem, ich weiß nicht, ob das so relevant ist bei einem Rundenstrategiespiel, wo es eher ums Kaputtmachen geht als ums Aufbauen. Aber es schadet ja nicht, wenn es auch schön anzuschauen ist. Und da sind es jetzt gerade so die Gefechtsanimationen, wenn dann da so eine Salve von Raketen zum Beispiel rausfliegt aus diesen Artilleriegeschützen und ein Panzer zerlegt, der dann auch hübsch explodiert. Das ist einfach nett anzuschauen.
Ja. Genau, was mich jetzt noch besonders gereizt hat, ich glaube, da spreche ich möglicherweise auch für dich, ist, dass sie in dem Video erklären, dass sie auch einen asynchronen Multiplayer planen. Also das
ja,
heißt, also das Spiel wird sowieso irgendwie PC, Mac, Linux und eine Browser-Version ist geplant. Also im Prinzip alle denkbaren Plattformen und also jetzt außer Konsolen, aber gut, das ist vielleicht für eine Strategie eh nicht so passend. Und der asynchrone Multiplayer besteht darin, dass ich eben Züge machen kann und dann gebe ich den Zug frei und dann wird der bei dir ausgeführt und du kannst dann irgendwann später drauf reagieren. Und ich glaube, das ist sowas, was mir durchaus auch sehr viel Spaß machen würde, wenn, also jetzt als Beispiel, wenn wir zusammen spielen und ich mache dann früh vor der Arbeit meine paar Züge und dann kannst du in der Mittagspause im Browser reingucken, siehst, ah, guck mal hier, da hat er meinen Panzer zerstört, aber er hat nicht gemerkt, dass ich hintenrum in seine Basis schon eingedrungen bin. Und dann kannst du in der Mittagspause im Browser deine paar Züge machen und ich komme dann abends nach Hause und schalte meinen Rechner an und sehe dann, Mist, jetzt hat der Christian mir hinten in der Basis irgendwie, weiß ich nicht, den Energieknoten zerstört oder sowas. Und
das ist das, was wir früher Play by E-Mail genannt haben in den guten alten Tagen. Und heutzutage ist es ja wieder gang und gäbe bei den ganzen Mobile-Spielen, egal ob das jetzt so ein Word with Friends ist oder ein Hero Academy oder wie auch immer, dieses asynchrone Spielen, dass du halt einmal am Tag dein Handy in die Hand nimmst oder dein iPad oder zweimal und drauf guckst, ob der andere gerade Züge gemacht hat. Und warum soll das nicht auf dem PC genauso funktionieren, natürlich? Also finde ich klasse, dass sie so einen Modus drin haben.
Ja, und vor allen Dingen und Browser finde ich halt auch irgendwie echt praktisch, weil man dann tatsächlich einfach mal so schnell im Browser noch einen Tab öffnen, gucken, wie steht's da und was ist gerade passiert oder hat möglicherweise mein Kontrahent oder mein, vielleicht gibt's ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler dann tatsächlich auf einer Karte spielen können, hat mein Teamkamerad schon gezogen und dann gucke ich mir an, was da noch irgendwie gerade abläuft und ähnliches, ja.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf diese Version. Aber das ist ja eine Firma, die, Kingard ist eine Firma, die Erfahrung mit Browserspielen hat. Die haben schon bei ihrer Gründung im Jahr 2000 sich schon mit Browserspielen beschäftigt und die haben vor ein paar Jahren haben sie das My Free Zoo gemacht für Apias, also so ein Zoo-Management-Spiel. Die kennen ihr Metier.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich entnehme deinem Enthusiasmus, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber dass du schon zu den sind knapp über 3000 Bäckern gehörst.
Ja, mein Geld haben sie bekommen schon am ersten Tag.
Oh, okay.
Die haben ja schon am ersten Tag fast ein Drittel des Ziels eingesammelt, also so irgendwo zwischen 35 und 40.000 Dollar. Und wenn das sind jetzt, wo wir sprechen, du sagtest das schon kurz davor, ihr Ziel zu erreichen, 120.000 Dollar. Und es gibt ja dieses kicktrack.com, also diese Seite, die dann Prognosen erstellt, wenn das so linear weiterläuft, auf was das dann hinauslaufen wird. Und wenn das wirklich jetzt so weiterläuft, wie es bisher lief, dann kommen sie irgendwo bei 600, 650.000 Dollar raus und erreichen damit auch ihre ganzen erweiterten Ziele, ihre Stretch Goals. Unter anderem dann ein vollwertiges Add-on auch noch bei 340 oder 60.000 oder sowas.
Ja. Also bis 28. April läuft's noch, sehe ich gerade. Das also ist noch ein bisschen.
Kann man noch ein bisschen Geld reinstecken.
Und
kann ich natürlich nur empfehlen. Ich will dieses Add-on gerne haben.
Ja.
Vor allem nachdem sie, ich habe die Preview nochmal durchgelesen, die wir damals bei der GameStar hatten. Ach, da zählte der Michael dann unter anderem auf, dass drei Feldzüge geplant sind und vier Parteien geplant seien. Und jetzt sind es nur noch zwei Feldzüge und zwei Parteien. Vermutlich, weil sie es für Kickstarter vielleicht auch ein bisschen eingedampft haben und mit diesem Add-on, wenn sie dann genügend Geld erreichen, käme dann zumindest eine dritte Fraktion und noch so ein globaler Feldzug dann wieder mit dazu. Und sie haben, was ich auch noch nicht gelesen habe jetzt bei der Kickstarter-Beschreibung, sie hatten damals auch ein sehr interessantes Element für das Spiel geplant, nämlich, dass du wechselnde Jahreszeiten im Verlauf einer Schlacht hast und dass zum Beispiel Gewässer zufrieren können im Winter und dann auf einmal Wege frei werden für deine Einheiten, die vorher nicht da waren. Davon habe ich jetzt noch nichts gelesen. Ich hoffe sehr stark, dass sie das immer noch in ihrem Spiel drin haben.
Ja, das neue Command & Conquer, sag ich schon, das neue Company of Heroes hat auch so eine Mechanik, dass du dann wirklich eben, Infanterie im Winter irgendwie halt immer in der Nähe sich von Feuer oder ähnlichem aufhalten muss oder in geschützten Stellungen, weil die sonst einfach auf offenem Feld einfach erfrieren von der Kälte. Und das sorgt natürlich dafür, dass du wieder eine ganz andere taktische Gegebenheit hast. Also so ein, und wenn du dann noch dynamische Jahreszeiten hast, also das heißt ein Wechsel, dass du dann auf einmal sagst, du hast zum Beispiel deine, also das klassische Problem, was ja jeder Risikospieler zum Beispiel kennt, deine Versorgungslinie ist zu dünn. Du bist zu sehr vorgeprescht und auf einmal stellst du fest, okay, ich kann den Nachschub nicht mehr aufrechterhalten und dann bricht meine Linie, meine Front an der Seite ein, weil die Soldaten da nicht mehr irgendwie das halten können. Und wenn du dann noch so sagst, okay, der andere ist vielleicht schnell vorgeprescht und auf einmal kommt der Winter und hängt da fest und dann kann man den genüsslich auseinandernehmen, weil man selber vielleicht eher defensiv, aber langfristig angelegter gespielt hat. Und
das ist natürlich ein super Element. Und dieses Battle World Chronos steht ja in der Tradition von Battle Isle. Und schon Battle Isle damals, also ab dem zweiten Teil, hatte diese Nachschublinien, die du skizzierst. Also du musstest tatsächlich für Treibstoff, für Munition, für deine Einheiten an der Front sorgen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend als taktisches Element, wenn du versuchst, beim Gegner diese Rohstoff-Nachschublinien zu unterbrechen. Und ich mag so strategische, vorhersehbare Elemente wie so ein Jahreszeitenwechsel, weil du ja einigermaßen kalkulieren kannst, okay, in 3-4 Runden wird es Winter werden, dann ändern sich die taktischen Situationen auf dem Schlachtfeld und ich kann mich möglicherweise schon darauf vorbereiten und einen Vorteil gewinnen gegenüber meinem Gegner. Und wenn das tatsächlich alles so im Spiel drin wäre, wäre das hochgradig spannend.
Ja, glaube ich auch. Gut, Christian, dann verfluche ich dich jetzt, weil jetzt hast du mir auch Lust gemacht. Jetzt muss ich da leider auch Geld hingeben.
Steck da auch nochmal deinen kargen Lohn, den du von Superlevel bekommst für diesen Podcast, direkt investieren.
Alles in Gänze. Ich werde Superlevel-Kollegen auch nochmal. Eine Frage habe ich noch. Die Preview, die du angesprochen hast, ist die irgendwo, kann man die online einsehen oder ist das damals noch im Heft einfach noch, du hattest das Heft noch rumliegen oder?
Ich habe sie auf der Gamestar.de im Premium-Bereich angeschaut, in dem kostenpflichtigen Teil. Da kann man nämlich alle alten Artikel aus den Heften abrufen. Ich kann natürlich jedem nur raten, jetzt zu Gamestar.de zu gehen und so ein Premium-Abo abzuschließen, wenn sie es noch nicht haben. Aber vielleicht stellen die Kollegen die tatsächlich nochmal online. Das wäre natürlich im Zuge der Berichterstattung über dieses Spiel eine sehr nette Geste. Ich kann ja mal den Michael fragen.
Ob das wäre auf jeden Fall mal. Also ich glaube, da kann man nochmal irgendwie die Jungs fragen, weil das wäre echt mal interessant, mal zu lesen, wie sich das Spiel von seitdem entwickelt hat und was sich geändert hat und wie möglicherweise damals das aufgenommen wurde und ähnliches. Und ja, finde ich sehr interessant. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, der Manu hat mir auch schon verraten, dass er die King Art Jungs schon mal, ich weiß gar nicht genau wen, ich glaube ein oder zwei hat er da schon für ein Interview bereit, die haben sich bereit erklärt, ein Interview zu führen. Also das heißt, wir werden demnächst, ich weiß noch nicht genau, glaube ich, letztens hat es nicht geklappt, weil die da irgendwie alle von einer schlimmen Erkältung dahin gerafft wurden. Aber es wird wohl demnächst dann ein Interview geben und dann kriegen wir alle Informationen nochmal aus der ersten Hand. Und dann hoffe ich.
Ja, dann frag den Herrn Taysen mal, warum sie das so zusammengestrichen haben gegenüber 2008, das Spiel. Und wo die vierte Fraktion bleibt, die sie ja damals offensichtlich schon eingeplant hatten.
Weiß ich nicht, das kommt dann als DLC oder was weiß ich was.
Da kommt schon. Ja, vermutlich, aber das kann man ihn ja mal fragen.
Ja. Gut, Christian, dann danke ich dir und wünsche sehr weiterhin gerne viel Erfolg. Schöne Grüße an deinen Bruder, unbekannterweise.
Ja, und,
genau, wir hören uns bald wieder.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.